Guten Abend, hier ist das zu frühe Penta-Radio.
Was soll denn das?
Ja, keine Ahnung. Irgendwie wurde uns gesagt, dass wir heute schon 40 Sekunden extra kriegen. Das ist hier
das wir ausnutzen.
Bonuszeit, genau. Da muss ich erstmal 40 Sekunden Blödsinn erzählen.
Ja. Was ist die Tischhöhe?
Da abgezogen.
Die Tischhöhe ist 1,05 Meter heute.
105 Zentimeter, sehr gut. Das geht gleich auf in den Äther zum Mastodon.
Genau.
Pentaradio@c3d2.social.
Also heute ist ja der 28. November 2023 und genau, ich begrüße in der Ferne zu uns geschaltet.
Den Mohl, seid gegrüßt.
Genau, wir haben ja unter größten Schwierigkeiten eine Verbindung hergestellt zwischen der Dresdner Neustadt und der Altstadt, also quasi vom Neuland zum Altland.
Naja, offiziell ist das Striesen, wo ich bin.
Mhm. Ich wollte dich jetzt nicht so genau doxen, aber okay. Hier ist der
also kommt also nach Striesen.
Genau, und hier ist der Simon.
Da könnt ihr die Tools benutzen, die ich hier reingeschrieben habe.
Mhm. Können wir Tools benutzen, na sowas.
Genau, wir werden jetzt hier gerade noch hermetisch abgeriegelt von unserem Programmkoordinator, damit hier keinerlei Störgeräusche mehr eintreten, als sowieso schon eingetreten sind. Damit können wir gleich in das Feedback starten. Wir hatten im letzten Mal ja geredet über ThinkPads. Bei diesen ganzen verschiedenen Hardwarehelfern war natürlich auch das Notebook als solches quasi der General Purpose, der Allzweck-Computer natürlich ein wesentliches Element, damit man zum Beispiel diese ganze Software ausführen kann, über die dann heute gehen wird. Da wurde insbesondere das Loblied auf die bekannten ThinkPads gesungen, früher von IBM, heute von Lenovo, speziell das X270. Dazu hat sich dann im MUC, im Gruppenchat des C3D2, eine Diskussion entsponnen, die ich hier einmal leicht pseudonymisiert kopiert habe. Person 1. Mir ist jetzt innerhalb von nicht mal einem Jahr zweimal das Mainboard meines X270 abgeraucht, während des Betriebs plötzlich ausgegangen und nicht wieder an. Person 2. Zumindest das X260 hat wohl Probleme mit flexempfindlichen Mainboards. Zumindest bin ich bei der Recherche, was meines dann gekillt haben könnte, auf Haufen Berichte dazu gestoßen. Person 3. Ja, bei mir auf Arbeit ist das auch ein paar Mal passiert. Person 4. Mein T490 von Arbeit hat auch schon das zweite Mainboard und das zweite Display. Privat würde ich kein ThinkPad kaufen. Person 5. In meinem Anfang diesen Jahres gekauften P14S rutscht das Display runter. Also ich habe in dieser Diskussion gleich wieder neue Fehlermodi kennengelernt, die offenbar sehr häufig sind, mit denen ich zum Glück noch nicht konfrontiert war. Aber da ich das jetzt natürlich betont habe, wird es natürlich sofort losgehen. Nein, ich habe ja kein ThinkPad. Beziehungsweise mein altes ThinkPad haben jetzt meine Eltern für die Steuererklärung.
Also offensichtlich sind alle Empfehlungen mit Vorsicht zu betrachten. Und es gibt offensichtlich glückliche Nutzer des ThinkPads und unglückliche Nutzer, von daher. Also wir entschuldigen uns jetzt bei euch, falls ihr euch jetzt schon eins gekauft habt und das schon abgeraucht ist. Dann tut uns das sehr, sehr leid.
Simon, man darf aber nicht vergessen, dass wir als Hacker die Geräte ein bisschen anders benutzen als der Normalbürger. Also ich sehe das bei mir, das wird dann halt ein bisschen extensiver genutzt. Aber ich muss sagen, ich bin mit meinem T480 sehr zufrieden. Ich habe noch nie so ein stabiles Notebook gehabt.
Okay, also ich fühle mich genötigt, noch mal eine Klarstellung zu geben. Wir meinen nicht diese Art von Hacker. Nur, dass das klar ist, ne? Bitte packt eure Spitzenwerkzeuge wieder weg. Das war nicht der Punkt. Ich glaube, wir müssen nicht über Jargonfall reden. Ich weiß aus gutem Bericht der Quelle, dass es dazu in Kürze einen Schlüsseltechnologie-Podcast geben wird.
Ah ja.
Jetzt fehlt unsere Werbung in eigener Sache, Jingle.
Werbung in eigener Sache.
Genau. Und ansonsten hat der Moll berichtet, dass es noch anderes Feedback gab. Möchtest du das nochmal kurz zusammenfassen?
Genau, es gab auf Mastodon eine kleine Diskussion. Diesmal auf dem C3D2 Mastodon.
Pentaradio.
@c3d2.local.
Social. Punkt Local wird genau. Schwierig im Internet zu finden.
Ja, ihr könnt alle auf meinem Telefon. Und zwar wurde die Frage gestellt, ob das Remarkable 2 Tablet, was wir besprochen hatten, der M und Online unterstützt, und in einem längeren Thread wurde dann rausbekommen, dass das nicht geht. Es gibt zwar die Möglichkeit, SSH-Access zu bekommen, aber da Adobe diesen DRM-Support für die Online zur Verfügung stellt, müsste Adobe ein Paket dafür zur Verfügung stellen, und das gibt es halt nicht.
Also müsst ihr alle Adobe nerven, dass sie das bauen.
Genau.
Genau. Adobe ist ja auch solchen Cloud-Modellen und sowas bekanntermaßen abgeneigt. Also wird das sicherlich von Erfolg gekrönt sein. Naja, gut. Damit sind wir bei unserem üblichen Teil der Tränen angekommen, nämlich den News. Nee, ich hab eine gute News. Es gibt so einen anderen Podcast, den ich höre, der aus Prinzip immer in die News mit einer positiven Nachricht versucht zu starten, was dann manchen Wochen schwer ist. Aber in dem Fall habe ich hier ein Update zum Thema Reproducible Builds. Da hatte ich gerade auch schon so gedacht, ob wir die goldene Moderationsblöcke schlagen können, dass das vielleicht eine Sache ist, die das ThinkPad auch mal bräuchte, weil offenbar ist da nicht reproduzierbare Fehler, die da so manchmal auftreten. Nee, es geht hier um Software. Reproducible Builds bei Software bedeutet, wenn man den selben Quellcode immer nimmt, möchte man auch eigentlich immer dasselbe Binary am Ende rausbekommen, also dass dieselbe Programmdatei bis aufs letzte Bit. Das ist leider ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel manchmal Compiler so gerne eine Information reinschreiben, wann wurde das jetzt hier eigentlich gebaut, mal so ein Timestamp mit dazu packen, dadurch ist es nicht mehr Bit für Bit gleich. Oder zum Beispiel hat man eine Komprimierung, die nicht immer genau dasselbe rausgibt. Vielleicht hat man so etwas wie ein Archiv, wo mehrere Dateien drin sind, wo dann die Reihenfolge einfach mal zufälligerweise anders ist durch äußere Einflüsse oder was auch immer, weil vielleicht verschiedene Teile des Programms nebeneinander nebenläufig gebaut wurden und dann einfach mal unterschiedlich schnell fertig geworden sind, je nachdem, wie das System halt gerade drauf war den Tag. Also es gibt viele Gründe, aus denen solche Builds nicht reproduzierbar sein könnten. Aber es gibt auch viele Gründe, gute Gründe, warum man das gerne haben möchte. Denn man möchte ja wissen, wenn man jetzt so ein Programm bekommt von einem Hersteller, ist denn das jetzt tatsächlich irgendwie das Programm, was aus dem Code, der vielleicht irgendwo öffentlich ist, auch hergestellt wurde? Damit man das nachweisen kann, ist eben diese Idee, wir machen diesen ganzen Bauprozess reproduzierbar und dann können das einfach mal 1000 Leute bauen und sehen, dass sie halt das gleiche rausbekommen. Dann bringt es zum Beispiel für irgendwelche Geheimdienste nichts mehr, der einen Person, die dann eben diese Images baut, die alle Leute installieren, dem eine Sonder-Super-Spezial-CPU und dazu jubeln, die dann dafür sorgt, dass da eine schöne Backdoor eingebaut wird oder sowas. Oder halt, dass der entsprechende Rechner halt infiziert ist, wo dann dieses Programm gebaut wird, was an alle verteilt wird. Das könnte man zumindest damit nachweisen. Deswegen will man diese reproducible Builds eigentlich haben. Dazu gab es in diesem Monat ein Update. Und zwar bei unserer allerseits beliebten Linux-Distribution namens NixOS. Pentaradio berichtete im Februar 2020 über NixOS, wenn man das noch etwas ist, was noch nicht bekannt ist. Genau, am 29. Oktober, also ziemlich genau vor einem Monat mittlerweile, gab es da den Meilenstein, dass das minimale Installationsabbild erfolgreich reproduziert wurde. Also tatsächlich jemand es geschafft hat, dort das ISO mehrmals zu bauen und es ist jedes Mal Bit für Bit das alle gleich herausgekommen für so ein ganzes Image, was man sich auf einen USB-Stick tun kann, um dann am Ende ein ganzes System damit ans Laufen zu kriegen. Das ist ein schöner Meilenstein. In dem Zusammenhang gab es dann eine Diskussion, die ich dann dazu verfolgt hatte, so ein paar Kommentare, wo ich auch gesehen hatte, dass bereits im April eine andere Linux-Distribution mit ähnlichen Zielen, nämlich Geeks, geschrieben G-U-I-X, beziehungsweise die in ihrer Distribution Geeks SD, ein Full-Source-Bootstrap hinbekommen hat. Und die haben dafür sich den Ansatz gewählt, dass man bei solchen Reproducible Builds ja eigentlich vermeiden will, auf irgendwelche anderen Programme zu setzen, weil da muss man wiederum denen vertrauen, dass die halt nicht schon irgendwie eine Sicherheitslücke enthalten oder sowas oder eine Hintertür. Und deswegen möchte man eigentlich möglichst wenig von diesen Binaries drin haben. Und die haben es geschafft, ihren Bootstrap zu basieren auf einem einzigen Binary, was 357 Byte groß ist, womit sie dann dieses Binary auch selber wieder reproduzieren können. Das ist eine total stupide Programmiersprache, die im Prinzip nur Hexadezimalzahlen aufschreibt und dann halt zu einem Binary macht. Und von da bauen sie sich dann hoch zu einem Lisp-Interpreter und dann halt sukzessive weiter hoch zu komplizierteren Sachen, bis sie dann irgendwann einen C-Compiler haben und so weiter und so fort. Also all diese Schritte, die man braucht, um dann tatsächlich ein ganzes Distributionsabbild zu produzieren. Und das haben die daraus gebaut. Eine faszinierende technische Leistung und wahrscheinlich ja eine der Stellen, wo wieder mal dicke Bretter gebohrt werden. Wer dieses ganze Konzept von möglichst ohne Binaries bauen wollen und sowas noch nicht gesehen hat vorher, für den habe ich auch nochmal verlinkt, das klassische Paper Reflections on Trusting Trust. Ja, das ist so eine Diskussion halt, die von Ken Thompson, ich glaube 1984 oder so, ungefähr angestoßen wurde, dass er so ein Gedankenexperiment aufgemacht hat. Was ist denn, wenn ich ein Programm erzeugen will? Dafür habe ich einen Compiler, also ein Programm, was Source Code in eine Programmdatei übersetzen kann. Und das Ding hat aber schon eine Hintertür drin, die dafür sorgt, dass es in jedes kompilierte Programm auch wieder die Hintertür einbaut und sich dann quasi so viral vermehrt. Wie könnte ich eigentlich beweisen, dass sowas da ist oder nicht da ist? Und daraus folgt eben diese ganze Idee von diesen Reproducible Builds und von dem Full-Source-Bootstrap, wie das hier in Geeks umgesetzt wird.
Reproducible Builds hatte, glaube ich, auch 10. Geburtstag dieses Jahr. Da würde ich euch auch nochmal den Vortrag von Holger Larsen in den Shownotes verlinken. Genau, der ist ja einer der Core-Entwickler und hat dazu sowohl auf dem Bornhack als auch auf dem Chaos Communication Camp gesprochen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind wir, glaube ich, auch bei Debian irgendwo in der Größenordnung von 80% der Pakete, die inzwischen reproducible sind. Genau. Ja. Könnt ihr ja in die Shownotes schauen.
Da werden wir eventuell noch ein paar Links machen. Wenn wir dann beim Schnitt dann hören, dass wir das hier erwähnt haben, dann tun wir die Links noch mit dazu. Genau, Reproducibility ist so, ja, ein wichtiger Aspekt von Computersicherheit und von Resilienz und dass das hier alles ordentlich funktioniert. Resilienz war auch diesen Monat in den Nachrichten, vielleicht nicht unbedingt bei uns. Ich meine, wir haben auch ständig Ausfälle aller Formen und so weiter, aber es gab einen besonders großen Ausfall in Australien bei einem Internet-Service-Anbieter namens Optus, der dort einen relativ großen Marktanteil hat. Der hatte dort einen relativ großen Ausfall. Das könnt ihr euch hier in den Shownotes den Link angucken von einer entsprechenden australischen News-Webseite, dass dann alle möglichen Geschäfte Probleme hatten, weil ihre Kartenzahlterminals nicht mehr funktioniert haben. Weil natürlich, wenn das Netz weg ist, ja, wie soll man da mit der Bank reden, um irgendwelche Kartenzahlungstransaktionen zu autorisieren? Und ja, deswegen hat man immer einen Vorrat Bargeld dabei. Deswegen bin ich auch immer hinterher, bei möglichst vielen Transaktionen Bargeld zu verwenden. Nicht, weil ich irgendwie was gegen Technik habe grundsätzlich, sondern weil es durchaus wichtig ist, dass wir diesen zweiten alternativen Bezahlweg neben den Kartenzahlungen noch mit am Leben halten, eben für den Fall, dass mal sowas passiert wie ein Netzausfall. Auch so ein Funkturm, der irgendwo in der Gegend rumsteht, der braucht trotzdem eine Kabelanbindung. Also das ist auch etwas, was trotzdem vulnerabel ist. Ich habe es auch schon durchaus erlebt, dass hier in der Dresdner Innenstadt mal das falsche Kabel aufgebaggert wurde und dann quasi ganze Straßenzüge kein Internet hatten und dementsprechend dann auch die ganzen Kartenzahlterminals nicht wollten. Da war ich dann so an dem Tag einer der wenigen, die im Kino überhaupt ein Ticket bekommen haben, weil ich natürlich bar bezahlt habe. Und es waren tatsächlich einige Leute da, die dann halt unberichtet gegen wir ja gehen mussten, weil sie halt nur ihre Karte dabei hatten und gar kein Kleingeld mehr. Das ist auch sowas, was man, glaube ich, finden kann, wenn man auf der Webseite sich umguckt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da gibt es so allgemeine Ratschläge, wie man sich auf diverse eventuell mögliche Notlagen vorbereiten kann. Das muss jetzt auch nicht heißen, dass man irgendwie Prepping anfängt oder irgendwie irgendwelche Hamsterkäufe oder sowas macht, sondern dass man darauf guckt, dass man zum Beispiel zu Hause im Keller oder vielleicht im Schrank irgendwo in der hinteren Ecke einen Vorrat an sauberem Wasser hat, dass man vielleicht das Mineralwasser nicht mehr komplett aufbraucht, sondern immer so mal vielleicht 10 Flaschen rumstehen hat. Nur für den Fall der Fälle, dass mal irgendwann mit der Wasserversorgung irgendein Problem ist. Vielleicht platzt einfach nur das Rohr vor der eigenen Straße, dass man dann einen Vorrat hat, damit man noch gut durch die Woche kommt. Während gerade alle anderen Leute Hamsterkäufe anfangen in den Supermarkt, kann man sich dann vielleicht entspannt zurücklehnen.
Aber ich würde nochmal auf das Bargeld zurückkommen wollen. Also insgesamt ist es schon so, dass ich die Resilienz lieber im Netzbereich sehen will, weil die Zeit, die Lebenszeit, die mir verloren geht, wenn ich zur Bank gehen muss und Geld holen muss, das ist schon beträchtlich, wenn man das mal hochrechnet über ein Leben oder über einen größeren Zeitabschnitt des Lebens. Da geht relativ viel Zeit verloren. Ich muss also commuten, also dahin laufen in irgendeiner Form.
Du weißt schon, dass es alle möglichen Supermärkte gibt, wo du bei der Kartenzahlung auch Geld abheben kannst, ne?
Ja und nein. Das geht nur, wenn ich eine gewisse Größe im Supermarkt kaufe. Also wenn ich bloß was für 5 Euro kaufe, mögen die das nicht. Also ich glaube, ich muss mindestens was für 20 Euro kaufen. Wäre das nächste Problem. Dann gibt es bestimmte Supermärkte, die dafür eine Gebühr abholen.
Ja. Also das aber ist aber du also gehst ja auch ab und zu, an der Bank vorbei und du brauchst das ja auch nicht dauernd. Also von daher.
Also gerne, ja, was da liegen haben, okay, aber jetzt explizit deswegen immer zur Bank laufen.
Das ich glaube wohl, du kannst einfach auf meine Leistung bauen. Ich sorge dafür, dass sie alle Bargeld annehmen, weil ich sie sonst nerve, warum das denn nicht geht und so weiter und so fort und ihnen genau diesen Vortrag halte. Und dadurch ist dann sichergestellt, wenn dann halt alles hart auf hart kommt, kannst du dann noch hingehen und kannst dann auch mit deinem Bargeld bezahlen, was du für solche Fälle zu Hause vorbereitet hast.
Na, ich sehe da noch ein anderes Problem. Und zwar unser Rechtssystem. Diese Systeme gerade in Läden haben halt diverse Verordnungen, die sagen, dass du ein elektronisches Kassensystem haben musst. Und wenn da der Stromausfall ist oder wenn da teilweise Internetausfall, also bei Kassen, die sich um Restaurants kümmern, wird ab 2025 werden die eine Live-Schaltung aufs Finanzamt haben. Das heißt, die können dann einfach alle nicht arbeiten. Das heißt, wir müssen die Netze Resilienz bauen. Da hilft dann auch Bargeld nicht mehr.
Das ist jetzt aber auch schon bisschen dumm, dass die das live, wenn die dann sozusagen nach dem Netzausfall einen signierten Blob hochladen oder irgend sowas, wäre vielleicht auch eine clevere Variante gewesen, die man in der Verordnung hätte vorsehen können, aber na gut.
Also ich weiß nicht genau, wie das jetzt kommt, das kommt bloß in der Gastronomie, das weiß ich. Wie genau, kann ich dir noch nicht sagen. Ich mache mich da schon auf die Einschläge bereit. es ist auf jeden Fall so, dass das gewünscht ist vom Finanzamt, dass bei einer ganzen Menge Einzelhändlern die Kassensysteme live ihre Buchungen direkt beim Finanzamt einliefern sollen.
Gut, wobei ich dafür tatsächlich auch gerne mal eine Kosten-Nutzen-Abschätzung hätte, wie viel Steuerbetrug wir jetzt genau durch wie viel Kosten verhindern, aber na gut.
Ich würde schätzen, relativ
nah bei null. Das ist natürlich schwierig. Ganz kurz, diese Funktionalitäten, die gibt es schon seit etwa 3 Jahren in Tschechien, da wird das, glaube ich, so gemacht. Der Trick war dann immer, dass die ganzen Gaststätten dann einen Verein gegründet haben und damit fallen die nicht mehr unter diese Regelung. Und es gibt in der EU schon Länder, wo das so gemacht wird und wie gesagt, die Resilienz muss daher auch auf das Netz. Ich habe das jetzt selber gehabt. Mir ist ein Router privat abgepfiffen und die Leute, die dran hängen, haben sich alle aufgeregt. Ich habe gesagt, ja, ihr habt doch alle Handys. Dann macht doch einfach deinen WLAN-Hotspot auf und fertig. Und dann stellte sich raus, dass die doch bloß ein halbes Gigabyte hatten. Und also man sollte da vielleicht für sich privat nochmal drüber nachdenken, dass man diese Resilienz hat, dass man einfach auch mal für einen Tag ein Gigabyte hat, was man dann auch im Internet verbrauchen kann.
Ich habe ja jetzt gestaunt, als ich neulich einen Netzausfall bei mir hatte zu Hause von meinem festen Internet, dass mir dann Vodafone als Option gesagt hat, ja, wir können Ihnen so einen Hotspot zuschicken, so auf quasi geht auf unsere Rechnung. So ein Ding, wo du halt eine SIM-Karte drin stecken hast und dann fällt da WLAN raus und geht dann halt übers Mobilfunk-Internet, übers LTE. Und das ist dann so konfiguriert, dass es halt auf meinen Account gedongelt ist. Und wenn ich das nächste Mal einen Netzausfall habe, dann können sie mir einfach ein paar Tage kostenlose Internet drauf buchen und dann kann ich das halt als Ersatzlösung verwenden. Ich meine, das ist natürlich keine vollständige Ersatzlösung, weil ich natürlich eigentlich davon abhängig bin, dass alles an meinem Kabelinternet hängt, aber zumindest, dass ich irgendwie reinkomme, geht's noch. Das fand ich dann auch ganz interessant als Resilienzlösung. Das Ding liegt jetzt bei mir im Schrank und wenn jetzt mal was ist in Zukunft, dann habe ich da eine Rückfallmöglichkeit, sofern ich es noch irgendwie schaffe, mit dem Telefonnetz irgendwie den Support von denen zu erreichen.
Ja, kann ich bestätigen. Vor 10 Jahren habe ich das schon gehabt, bei der Telekom allerdings. Die haben mir halt so einen LTE-Router auf ihre Kosten zugeschickt und die haben so ein System, dass du als Nicht-Kunde so ein Einstiegspaket von 5 Gigabyte geschenkt bekommst. Also du kannst einfach, wenn du kein Telekom-Mobilfunkkunde bist, in jeden Tiefpunkt gehen und sagen, ich brauche mal Internet. Und dann kriegst du so eine 5 Gigabyte kostenlose Karte, wo du 5 Gigabyte hast, die du einfach runterrotzen kannst für einen Monat oder sowas. Und das habe ich schon mehrmals bei Kunden in so einem Fall genutzt. Man muss halt bloß jemanden finden, der jetzt nicht gerade die Mobile-Vertrag hat oder irgendwie bei der Telekom ist. Aber für Kunden gilt das natürlich nicht. Das ist so zum Einstieg, so die Einstiegsdroge.
Faszinierend. So, wir haben noch ein paar andere News auf der Liste, da gehen wir mal weiter, damit wir hier die Resilienz schaffen können, überhaupt über das Thema zu reden, was dann später kommt. Ich habe ja noch eine andere Sache zum Thema Resilienz. Zu einer resilienten Datenstrategie gehört natürlich auch ein gutes Backup. Und hier in den Nachrichten gerade erst gestern erinnert uns Google Drive, dass ein Cloud-Speicher kein verlässliches Backup ist. Was hier passiert ist, ist, wenn man auf die... Oh ja, this page is no longer available. Sehr gut. Da ist ja gut, dass ich vorher schon mal gleich geguckt habe, dass das im Webarchive natürlich gespiegelt wurde. Da muss ich mal kurz das Webarchive aufrufen. Internet Archive übrigens eine Seite, die man immer unterstützen kann mit Spenden. Die haben auch, glaube ich, wieder gerade eine Matching-Kampagne am Laufen, dass, wenn man spendet, wird das von einem von einer entsprechenden unterstützenden Organisation verdoppelt. Das ist was. Matching heißt, wie gesagt, das Internet Archive führt eben dazu, dass wir jetzt hier noch verweisen können darauf, was da war. Hi, my Google Drive Files suddenly disappeared. Also was passiert ist, Google Drive ist halt so ein Cloud-Speicher, wo man seine Dateien reinsynchronisieren kann und dann sind die dann sicher, TM. Das Drive ist genau in denselben Zustand vom Mai 2023 zurückgesetzt worden. Alles, was sie seit Mai bis heute reingeladen haben, ist einfach verschwunden und die Dateistruktur ist wieder das, was sie im Mai war. Und er beschreibt das dann halt weiter hier, der Poster, dass er halt auch nichts gemacht hat, irgendwie alles okay. Und dann irgendwie der Post darunter war dann vom Support so, ja, wir wissen noch nicht, was es ist, wir gucken, fassen Sie auf keinen Fall irgendwas an, versuchen Sie nicht irgendwas zu löschen oder wieder herzustellen oder so, wir schauen gerade oder so. Also ja, klang so ein bisschen hilflos. Das vielleicht als Illustration, dass nur wenn man so ein Google Drive hat, heißt das jetzt nicht, dass man jetzt sicher ist und dass alles irgendwie geschützt ist. Das ist halt eine Synchronisation. Eine Synchronisation ist nicht unbedingt dasselbe wie ein Backup, denn das Backup ist halt etwas, was nicht kaputt geht, wenn dein eigentliches Setup kaputt geht, mit dem du produktiv arbeitest.
Also offensichtlich hatte da jemand ja aber wahrscheinlich gar keine lokale Kopie mehr, sondern hat alles da gemacht oder irgend sowas. Keine Ahnung.
Es kann das sein. Ich meine, wenn man auch zum Beispiel im Berufsumfeld sowas hat, wie im Firmenumfeld so Microsoft SharePoint, ist das ja auch so, dass man dann eigentlich schon dazu genatscht wird, immer mehr nur noch in diesem Cloud-Speicher zu arbeiten. Also man hat dann halt das Excel-Sheet oder das PowerPoint-Präsentation hat man da rumliegen im SharePoint, also in dem Cloud-Speicher und macht dann auch gleich das entsprechende Bearbeitungstool, also das PowerPoint oder Excel im Web auf, also im Browser selber oder selbst wenn die App das aufmacht, ist es halt die Kopie, die auf dem Cloud-Speicher liegt, die dann halt nur angezeigt wird, was natürlich super convenient und angenehm ist, sofern halt das Backup davon dann halt ordentlich verwaltet wird und da scheint ja Google Drive hier zumindest Probleme zu haben.
Naja gut, es ist auch ein bisschen interessant, dass das von gestern war und jetzt schon wieder weg ist. Also vielleicht wurde das Problem tatsächlich gelöst, aber trotzdem ist
das... Ich würde ja erwarten, dass wenn das Problem gelöst ist, dass dann da steht, Problem ist gelöst und nicht 404 nicht gefunden.
Naja, man weiß es nicht.
Das klingt doch eher nach
Sprung. Man darf halt nie vergessen, dass so ein Sync, der synchronisiert im Zweifelsfall dann auch das, was Google dir sendet. Und wenn Google sagt, ich synchronisiere dir mal die Daten von Mai, dann synchronisiert er dir halt die Daten von Mai. Und das heißt, alles danach ist weg. Also das ist halt das Synchronisierungsproblem.
Genau, deswegen braucht man eine funktionierende Backup-Strategie, wo man nur in eine Richtung schreibt, nämlich halt von der lebenden Kopie zum Backup hin. Und auch möglichst in verschiedenen Versionen, damit wenn dann die neue Version halt Dinge nicht mehr enthält, die man dann nicht haben wollte, zum Beispiel weil ein Verschlüsselungstrojaner angekommen ist zwischendurch, dann möchte man eben, dass das als eine neue Version ins Backup reingeschrieben wird und nicht das alte Backup einfach überschrieben wird. Oder man möchte sowas haben wie mehrere Backups, die man nacheinander pflegt. Also dass man zum Beispiel sagt, ich habe irgendwie einmal die Woche mache ich ein Backup, also habe ich 4 verschiedene USB-Sticks, die ich dann halt im Kreis jeweils befülle, also in der ersten Woche den ersten, in der zweiten Woche den zweiten und so weiter. Und dann in der fünften Woche rollen wir wieder zurück zum Anfang, sodass wir immer Backups von den letzten 4 Wochen haben. Das wäre zum Beispiel eine einfache Backup-Strategie, die man relativ schnell ohne großartige weitere Werkzeuge ja selber implementieren könnte. Zu funktionierenden Backup-Strategien verweise ich natürlich auf das Penta-Radio vom Juli 2020. Da ging es ausführlich um Backup.
Dazu gehört halt immer die Disziplin, das zu machen. Und das sehe ich als größtes Problem.
Das ist ja auch genau das, was dieses Versprechen von diesen Cloud-Speichern eigentlich ist, zu sagen, du musst dich nicht drum kümmern, wir machen das, wir sind Google, wir wissen, wie das mit Datenhaltung funktioniert. Tja.
Ja, und da kommt dann halt aber auch wieder das Vertrauen dazu. Also ich habe viele Kunden, die dann auch sagen, wieso, es liegt doch bei Google. Google, da passiert doch nichts. Und dann ist es immer schön, wenn man denen sowas zeigen kann.
Genau, das haben wir bei dem Thema Vertrauen, was wir eben schon hatten, mit den Reflections on Trusting Trust. Ich weiß auch aus guten Berichten der Quelle, dass es bald eine Schlüsseltechnologiefolge zu Vertrauen geben wird.
Also diese Werbung hier wird aber langsam nervig. Ja,
ja, was
also,
soll man machen, wenn es alles
thematisch passt? Dann mal Tantieme von Schlüsseltechnologie fordern.
Genau, das ist ja ein hochgradig kommerzielles Projekt.
Ja, ist ja bekannt.
Also ich bin ja dafür, dass Schlüsseltechnologie-Podcast genauso oft Penta-Radio erwähnen muss.
Wir haben auch schon Penta-Radio erwähnt, wann immer sich das ergibt.
Da müssen wir wohl mal ein Shownote-Matching machen und dann hier mal eine Ausgleichszahlung festlegen.
So, Penta-Radio-Folge Dezember, Shownote-Showdown. Apropos Google, die haben nicht nur Daten aus dem Drive verloren, sondern sie haben auch ihre eigenen Proposals verloren. Wir hatten im Juli gesprochen über die Web Environment Integrity API, die ist jetzt tot. Lang lebe die Android WebView Media Integrity API.
Also die haben einen typischen Google gepult.
Ja genau, sie haben ihre eigenen Dienste sofort wieder eingestellt, bevor sie überhaupt auch richtig ausgerollt wurden, genau. Wer es noch nicht kennt, killedbygoogle.com ist so eine schöne Liste von all den Sachen, die Google abgeschossen hat von ihren eigenen Diensten. Nee, was wir hier im Juli bereits berichtet hatten, ist so ein Vorschlag, dass Webseiten prüfen können, ob denn die Ausführungsumgebung, in der sie sich befinden, integer ist, also halt intakt und damit wurde nicht irgendwie Schindluder betrieben, was ja an und für sich ein ehrenwerter Impuls ist, wenn man es jetzt so ganz grundsätzlich betrachtet. Man möchte ja irgendwie, wenn man sowas zum Beispiel wie kritische persönliche Daten eingibt, wie sowas wie eine Bankverbindung oder Kreditkartendaten oder zum Beispiel Gesundheitsdaten, das wären ja alles Anwendungen, wo man wirklich vertrauen möchte, dass niemand anders mithört. Und das könnte ja zum Beispiel dadurch passieren, dass irgendwelche Schadsoftware auf dem PC installiert wurde. Das möchte man ja in irgendeiner Form gerne attestieren können, dass das vielleicht gerade nicht der Fall ist, dass das vielleicht nicht ein PC ist, der irgendwie bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen neulich noch ein paar Bonussoftware aufgespielt bekommen hat und so weiter und so fort. Das war zumindest, ja, so wie man es lesen könnte, der Impuls von dieser Web Environment Integrity API. Da gab es dann einen Sturm der Entrüstung dagegen, dass halt absehbarerweise damit halt im Prinzip alles, was nicht Google Chrome ist, aus dem Internet ausgesperrt werden soll. Und dementsprechend hat Google diesen Vorschlag jetzt fallen gelassen. Allerdings soll das Ganze jetzt ein zweites Leben finden auf Android. Denn auf Android gibt es ja auch Webbrowser, die verwenden, oder Apps, die entsprechende Webseiten anzeigen wollen. Die verwenden dann diese Webview-Komponente, die Google bereitstellt, also wo dann halt die Browser-Engine von Chrome drin ist und man eben damit dann eine Webseite anzeigen kann und als App dann mit dieser Webseite auch interagieren kann und so weiter und so fort. Und da soll jetzt sichergestellt werden, dass die Webseite, die dann da drinnen läuft, auch prüfen kann, dass denn wiederum kein Schindluder getrieben wurde, was auch immer das dann genau heißt. Darauf soll das ausgeweitet werden. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit, was Google Play Services jetzt schon machen können, dass die geroutete Telefone abweisen können. Also wer zum Beispiel ein Telefon mit Lineage OS hat oder einem anderen Betriebssystem, was man selber installieren kann, was nicht vom Hersteller vorinstalliert wurde und mit allem möglichen Quatsch befüllt wurde, der dann den Kommerz vorantreibt, dann wird man vielleicht sehen, dass so etwas wie eine Bank-App nicht mehr funktioniert, weil das ja angeblich keine saubere Ausführungsumgebung sei, in der man sich da befindet, wenn man als Nutzer tatsächlich Zugriff hat auf das, was da passiert.
Ich fand das sehr gut. Das hat bei mir zu sehr sicherer Software geführt. Ich hatte mehrere Jahre, konnte ich diese Visa-Verifikations-App auf meinem Telefon nicht installieren und hatte deswegen so ein zweites Telefon mit, so mit so einem Android 2.3 oder so, wo die dann gelaufen ist. Das war total sicher.
Fühlst du dich auch sicher?
So, ja, da habe ich mich immer, also ich meine, ich habe das Telefon ja dann nicht ins Internet gelassen und habe da immer nur diese One-Time-Passwörter erzeugt, aber dachte ich mir, ja, das ist bestimmt total sicher, wenn ich dort eine 8-Version zurückliegende Android benutze.
Na, nicht bloß sicher, es ist halt auch Wiederverwendung von alten Telefonen als OTP-Generator, also Queen-IT.
Aber trotzdem zwei Telefone statt eins zu benutzen, weil ist jetzt auch nicht so optimal, sag ich mal.
Wieso, du hast doch zwei Hände. Der menschliche Körper ist für zwei Smartphones gebaut. Obwohl, mit den heutigen Smartphone-Größen, vielleicht nicht mehr so. Ne? Also mein Smartphone ist ja noch so groß, das kann ich tatsächlich mit einer Hand verwenden, mit der richtigen Technik. Aber mir graut schon davor, wenn ich dann irgendwann mal ein neues Gerät brauche und es nur noch diese riesigen Dinger dann gibt. Gut, das ist eine andere Sache.
Xyrl, wir waren ja von uns dabei. Also ich hätte hier so eine Säge. Da kann ich dir dann zum Schluss helfen, dir das wieder auf.
Was, Posten das Telefon oder die Hand?
Für die Handpomme eher eine Streckbank.
Ja, genau. Da werden wir dann in schöner Tierung konsultieren nach dieser Sendung. Ich brauche hier vielleicht so, es gibt doch diese Affen, die so einen einzigen richtig langen Finger haben, womit sie dann irgendwie im Baum irgendwie die Maden rauskratzen können. Sowas in der Art bräuchte ich für die modernen Smartphones. Der
Smartphone-Finger.
Genau. Genau, was diese Web-Environment-Integrity-Sachen angeht, im Juli hatten wir noch spekuliert, dass es da wahrscheinlich um Adblock-Block gehen würde, also dass versucht wird von Google halt Adblocker aus dem System auszusperren, dadurch, dass dann einfach die Umgebung nicht mehr integer ist und man einfach effektiv keine Webseiten mehr verwenden kann, die einem wichtig sind, sowas halt wie die Bank oder wie zum Beispiel YouTube, wo ja jetzt gerade in den letzten 2-3 Wochen die Kampagne gegen Adblocker wirklich ungeahnte Ausmaße angenommen hat. Ich meine, wir sagen jetzt mal Adblocker, es ist ja eigentlich, ist es auch Tracking-Blocker und sowas, denn das möchte man eigentlich ja auch damit vermeiden zum großen Teil. Aber natürlich, die Werbung bei YouTube hat auch jetzt massiv zugenommen. Die haben wahrscheinlich auch festgestellt, dass sie mal irgendwann Gewinn machen müssen. Und dementsprechend natürlich wird auch geht die Konfrontation weiter, das Wettrüsten hat begonnen und auf den Adblock-Blocker folgt dann unweigerlich der Adblock-Block-Blocker.
Google geht jetzt so weit, dass wenn die erkennen, dass da ein Adblocker ist, tun die das nicht mehr wegblocken, sondern die tun einfach den Traffic verlangsamen. Also da geht es halt wirklich dann um Traffic-Taping, wo die dann einfach alles ein bisschen langsamer für dich machen. Ist schon so ein bisschen eine Schlammschlacht.
Ja, wie gesagt, das ist dann halt Wettrüsten, weil ich habe dann halt auch schon die Gegenmethode gesehen, dass man das jemand gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier meinen Werbeblocker ausgeschaltet auf YouTube. Und ich habe hier so ein ganz neues Plugin, das hat nichts mit Werbeblocken zu tun, aber es führt irgendwie komischerweise dazu, dass die Werbung alle mit 16-facher Geschwindigkeit abgespielt werden. Und dann kann man natürlich fragen, wie Google darauf reagiert.
Zusammenhang würde ich gleich mal ein Thema vorholen. Was wird denn eigentlich bei Pi-hole passieren?
Pi-hole, für die, die es nicht wissen, ist ein Gerät auf Raspberry Pi Basis, was man sich ins Netzwerk packen kann und was als DNS-Server fungiert, also als der Dienst, mit dem man Webseitennamen übersetzen kann in IP-Adressen. Und das Pi-hole als solches reicht einfach das DNS durch, was das Netz halt sowieso hat. Nur, dass halt alle die bekannten Domains von irgendwelchen Werbenetzwerken und so weggefiltert werden, was auch auf Geräten, die keinen Adblocker zulassen oder vielleicht auch in Apps, die keinen Adblock zulassen, trotzdem eine, ja, manchmal relativ gute Filterquote erreichen kann. Bei YouTube wird es wahrscheinlich schwierig, weil die einfach über dieselben Domains ihre Werbung ausliefern, wo sie auch die Videos selber ausliefern, würde ich mir zumindest vorstellen. Deswegen glaube ich, weiß jetzt nicht, ob das da so einen großen Effekt haben würde. Ich habe es noch nicht isoliert betrachtet. Ich habe auch sowas Ähnliches, wenn wir zu Hause laufen, aber es ist natürlich nur eine Stufe in meinem Tracking-Blocking-Setup.
Wobei ich da auch was gelesen hatte, das hatte ich mir aber noch nicht genauer angeguckt, dass es auch Menschen gab, die der Meinung waren, dass YouTube damit gegen EU-Gesetzgebung verstößt. Aber wie gesagt,
Also ich habe das hier mal verlinkt, dass dieser SIA-Auch-Link ist genau sowas.
Ah, okay.
Da werden Leute dagegen vorgehen. Ich meine, das beobachten wir natürlich, interessiert, aber ja, ob das jetzt so die große Volksaussicht hat, wage ich mal auch spontan zu bezweifeln, ohne mich jetzt mit den Details zu genau zu beschäftigt zu haben. Wir müssen mal weitergehen. Wir haben ja schon auf Google genug eingedroschen. Wir machen mal mit was anderem weiter und dreschen auf Microsoft ein. Moment, hatten wir das heute nicht auch schon? Anyway. Schönen Xbox-Controller haben sie da. Wäre schade, wenn dem was zustößt. Das ist so im Wesentlichen eine Paraphrasierung, was Microsoft diesen Monat gesagt hat. Es geht darum, dass diverse Xbox-Controller, also halt Eingabegeräte, die man an einen Xbox anschließen kann, die dafür gedacht sind, die aber nicht von Microsoft selber kommen, sondern von Drittanbietern, jetzt aus Xboxen in Zukunft ausgesperrt werden sollen. Das gab dann einen erwartbaren Aufschrei, weil ja auch zum Beispiel alternative Eingabegeräte verwendet werden von Leuten mit körperlichen Problemen, die barrierefreie Lösungen benötigen. Da hat Microsoft dann sofort zurückgerudert. Nein, also wenn ihr unseren Xbox Adaptive Controller verwendet dafür, dann wird das natürlich überhaupt gar keine Probleme geben, auch wenn ihr da eure eigenen Geräte anschließt. Also wenn ihr schön unsere eigenen Produkte habt, dann geht das schon. Es gab dann noch eine Klarstellung von Microsoft, aus der ich hier zitiert habe. The unauthorized accessory will be blocked from use to preserve the console gaming experience. Also nicht autorisiertes Zubehör wird für die Verwendung gesperrt, um das Spielerlebnis auf der Konsole zu schützen.
Aha, das ist natürlich interessant, wenn Microsoft besser weiß als ich, wie mein Spielerlebnis aussehen soll.
Ja, man muss wissen, das ist ja eine artistische Botschaft, die damit verbunden ist, wie ich mit dem Gerät umgehen darf, was ich gekauft habe.
Das ist eine Gesamterlebnis.
Heißt das dann eigentlich auch, dass ich mit dem Controller nicht mehr rumwerfen darf und sowas?
Also ich denke, der sollte da wie ein Bumerang zurückkommen und sofort gegen deinen Kopf fliegen.
Nee, die Meldung ist nicht aus Australien. Vorsicht.
Nee, aber wenn du versuchst, den so missbräuchlich zu verwenden, sollte der sich wehren.
Es tut uns leid, liebe Hörer, Penderadio ist heute sehr zynisch.
Ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Microsoft ist ja ganz vorne dabei, was KI und so angeht. Na, die wissen, wenn die Controller irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickeln, müssen wir sie noch irgendwie abkoppeln können vom System, bevor alles zu spät ist und sich die KI ausbreitet. Na, das kennen wir aus den ganzen Filmen.
Ah, das ist ein Sicherheitsmechanismus gegen die allgegenwärtige KI.
Jetzt. Ja, was viele nicht wissen, ist, dass Age of Ultron eigentlich eine Dokumentation war. Anyway, apropos Microsoft, wir bleiben bei Microsoft, denn LinkedIn gehört auch zu Microsoft. Und LinkedIn hat jetzt ein Verfahren verloren vor dem Landgericht Berlin. Das Urteil ist leider noch nicht rechtskräftig, aber wir erwarten die Rechtskräftigkeit sehnsüchtig. Und zwar hat LinkedIn in seiner Datenschutzerklärung geschrieben, dass sie den Do Not Track Header nicht beachten. Und das Landgericht hat gesagt, das geht so nicht. Was sind hier für Wörter in diesem Satz drin? Ein DNT-Header ist, DNT ist die Abkürzung für Do Not Track. Das war so einer der ersten Anstöße, um irgendwie dieses Tracking-Internet so ein bisschen zu begrenzen, also abgesehen von sowas halt wie Adblockern.
Wobei, das ist jetzt schon ein bisschen dumm, dass man das in seine eigenen, dass man das da reinschreibt, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Teil davon, dass sie tatsächlich so blöd waren, das tatsächlich explizit reinzuschreiben und so quasi noch demonstriert haben, ja, wir wissen, was es ist. Der Do Not Track Header wurde im Jahre 2009 vorgeschlagen von einigen Sicherheitsforschern. Und Firefox war dann der erste, der diesen Header umgesetzt hat. Also in Firefox gibt es eine entsprechende Einstellung, die man in den Einstellungen setzen kann, dass man diesen Do Not Track Header mitschicken möchte. Also ein Signal bei jeder Anfrage, die man an eine Webseite, an einen Webserver schickt, dass man gerne nicht verfolgt werden möchte. Und die Idee war dann eben, dass dann halt diesen ganzen Tracking-Cookies und anderen Techniken und sowas einfach nicht eingesetzt werden, wenn der Nutzer sagt, nee, also bitte nicht. Und damit hätte man auch diesen ganzen Quatsch mit Tracking-Cookie-Abfragen auf den Webseiten überall nicht. Wie gesagt, LinkedIn hat sich hier leider aus dem Fenster gelehnt und gesagt, nee, das ignorieren wir, weil das, ich glaube, ihr Argument vor Gericht war eben, dass das ja kein informed Dissent ist. Also der Standard in der DSGVO ist ja informierte Zustimmung. Und daraus haben die dann offenbar abgeleitet, ja, also informierte Zustimmung heißt auch, dass man
nicht informiert Ablehnung muss. Ist nicht zulässig. Genau.
Naja, Achtung, jetzt musst du verstehen, wie der DNT-Tracker von Microsoft kaputt gemacht wurde, der Header. Und zwar hat ja Microsoft angefangen, in seinem Edge-Browser den DNT-Header automatisch auszuliefern und auf 1 zu setzen. Also die haben einfach mit so einer Anti-Turfing-Aktion die gesamte Idee kaputt gemacht, indem sozusagen alle anderen Browser haben gesagt, ich muss aktiv als Benutzer da draufklicken und sagen, ich will das. Bei Microsoft ist es genau andersrum. Da ist halt ein Opt-in.
Ach so, weil sie die ganzen Edge-Browser-Nutzer nicht mehr tracken konnten, haben sie dann gesagt, wir ignorieren das.
Es ist einfach aber auch so ein bisschen eine Verschwörungstheorie, dass Microsoft das gemacht hat, um das kaputt zu machen, damit sie halt selber tracken.
Um den Brunnen zu vergiften. Genau, ich habe hier auch ein Zitat rausgegriffen aus dem Artikel von der Verbraucherzentrale. LinkedIn hatte auf seiner Webseite mitgeteilt, dass es auf solche DNT-Signale nicht reagiert. Das Landgericht Berlin schloss sich der Auffassung des VZBV, des Verbraucherzentrale Bundesverband, an, dass die Mitteilung des Unternehmens irreführend war. Sie suggeriere, dass die Benutzung des DNT-Signals rechtlich irrelevant sei und die Beklagte ein solches Signal nicht zu beachten brauche. Das treffe nicht zu. Das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung persönlicher Daten könne nach der Datenschutzgrundverordnung auch per automatisiertem Verfahren ausgeübt werden. Ein DNT-Signal stelle einen wirksamen Widerspruch dar. Wie gesagt, leider noch nicht rechtskräftig. Ich habe auch heute nochmal geguckt, es ist immer noch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass die Frist noch nicht abgelaufen ist oder ob das bedeutet, dass eingelegt wurde oder Revision, je nachdem. Wir erwarten das auf jeden Fall. Man kann das auf der Webseite, die wir verlinkt haben von der Verbraucherzentrale, steht das hier mit dabei, als so ein Infobox am Ende, dass es noch nicht rechtskräftig ist. Und ich hoffe mal, dass sich das dann irgendwann umändert in die entsprechende Anzeige und wir dann losgehen können. Ich glaube, da werde ich mal einen Reminder setzen, so in 6 Monaten oder sowas, dass wir nochmal gucken. Und wenn, dann können wir natürlich Spaß haben. Weil ich habe das natürlich immer gesetzt in meinem Browser. Das heißt, eigentlich ab dann ist jedes Mal, wenn ich so einen Cookie-Banner sehe, eigentlich sofort mal einen Brief an den Datenschutzbeauftragten fällig.
Also ich habe ja zu dem DNT auch wieder so eine kleine Anekdote. Ich selber habe ja diverse Websites auch für diverse Kunden gemacht und darunter sind auch Hoteliers und da wurde halt Tracking gewünscht und ich habe mich aber geweigert, das einzusetzen, das zu bauen und habe gesagt, na sucht euch jemand. Und selbst dort in den Bereichen, also es ist keine Hotelkette, sondern es ist wirklich ein Hotel. Und selbst da war es nicht möglich, den Kunden zu erklären, dass man sagt, hier, wir halten uns an den DNT-Header. Und das sollte dort halt ignoriert werden in der Programmierung.
Aber meine Frage, wenn die nicht selber in der Lage sind, eine Webseite zu bauen, sind die dann in der Lage, die Tracking-Analytics selber auszuwerten?
Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich das ja einbauen sollte. Und es gab halt ein Analytik-Tool, was einfach auswerten sollte. Und ich wollte das halt erstmal mit DNT, hätte er automatisch mit jQuery halt eine Browserweiche bauen, wo er sagt, alles, was DNT hätte mir wirft, da wird das Tool nie geladen. Und ich habe aber auch von Anfang an gesagt, ich will kein Tracking, ich finde das nicht sinnvoll. Sucht euch jemand anderes, der es macht. Und es hat dann auch jemand anderes gemacht.
Du weißt nicht, inwieweit sie das wirklich dann für irgendwas wirklich benutzen.
Nee, also die kriegen halt zum Schluss ein Webinterface, wo so draufsteht, von wo, wie, was, wo kommt. Und die bilden sich halt ein, dass es viel im Google-Ranking bringt. Also es gibt halt immer noch diese Goldjäger, die draußen rumrennen und dir irgendwie Google-Suchmaschinen-Engineering verkaufen. Und die erzählen dir dann, du musst sowas unbedingt machen und sonst geht die Welt unter und du bist pleite.
Das ist natürlich total am Puls der Zeit vorbei. Suchmaschinenoptimierung ist sowas von 2019. Natürlich das heutige Thema ist LLM-Optimierung, dass man möglichst oft von ChatGPT erwähnt wird.
Genau.
Wenn jemand deswegen da bei ChatGPT hingeht und sagt, hier schlag mir einen Podcast vor und dann will ich natürlich, dass eben nicht das Penta-Radio erwähnt wird, sondern der Schlüsseltechnologie-Podcast.
Xure, kleiner Tipp für die Texte, die du so kaputt hast, lass die doch einfach ChatGPT schreiben.
Ach Gott. Ich will doch nicht die Sachen wegautomatisieren, die mir Freude machen. Das ist genau das, womit ich auch auf Arbeit hadere. Dass ja irgendwie der Teil von meiner Arbeit, der Programmieren ist ja eigentlich der Teil, der mir am meisten Freude macht. Und nicht dieser Teil, wo ich ständig in Meetings sitze und irgendwie versuchen muss, aus dem, was mir die anderen Teams und die Kunden und sowas erzählen, irgendwie versuchen muss, eine kohärente Vorstellung von zu bauen, was wir jetzt eigentlich bauen müssen oder so. Oder aus irgendwelchen Compliance-Dokumenten. Ich meine, das Thema hatten wir auch hier schon zur Genüge in den letzten Monaten.
Kannst du da nicht die KI hinschicken?
Ich weiß nicht. Das müssen wir mal probieren, ja. Stimmt, die können jetzt auch so Sprachen und so nachahmen. Ne? Und ich habe sowieso in weiser Voraussicht meine Kamera nie an. Das war ja eigentlich aus Corona-Zeiten, wo ich zu Hause war und dann immer so rumgelaufen bin, weil ich mich einfach so ein bisschen gerne bewege, während ich irgendwie rede oder sowas. Auch das sieht ja Simon hier auch, wenn ich gerade nicht am Reden bin, dann schreite ich auch so ein paar Schritte hin und her, dass ich mal wieder
Du weißt aber schon, dass es auch schon diese Kameras gibt, die dem Speaker folgen. Also von daher könntest du das jetzt auch langsam benutzen.
Ich glaube, die Leitung ist gerade schlecht. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Wir gehen weiter zur nächsten Meldung. Wir bleiben bei Microsoft. Ich habe hier einen Link-Tipp. Microsoft erklärt, wie man Linux installiert. Und das war einfach zu schön, um es nicht reinzutun. Das ist keine News in dem Sinne. Aber ein Microsoft-Artikel, der einfach wirklich heißt How to Download and Install Linux. Der sieht auch akkurat aus, soweit ich das verstehen kann. Hintergrund ist natürlich, dass man bei Microsoft ja auch eine Cloud hat. Microsoft ist einer von diesen bekannten Hyperscalern. Ich weise auf die Cloud-Computing-Folge vom Juni 2018, wo wir das Thema besprochen haben. Und eben einer dieser großen Cloud-Anbieter, die Hyperscaler, ist Microsoft mit Azure, also denen ihr eigenes Cloud-Angebot. Und dort ist natürlich, sind Linux-VMs sehr beliebt. Man kann da auch Windows-VMs starten, wenn man unbedingt die Lizenzkosten zahlen will und irgendwie seine alte Windows-Uni-Software von Windows XP irgendwie in die moderne Zeit irgendwie ziehen muss. Kann man das machen, aber die meisten Leute dort starten trotzdem Linux-VMs. Und dementsprechend ist das hier alles dokumentiert. Und es gibt natürlich zum Beispiel auch dieses Windows-Subsystem for Linux, was irgendwie eigentlich auch komisch benannt ist und eigentlich andersrum heißen müsste. Also wo man unter Windows ein Linux als VM starten kann und das ist dann so ein bisschen integriert in die Benutzererfahrung von dem Windows, damit man dann den kaputten Windows-Manager von Windows auch mit Linux-Programm verwenden kann.
Wie gesagt, ich erwarte weiterhin, dass wir irgendwann die Windows-Version kriegen, die nur ein neuer Windows-Manager für Linux ist.
Ja genau, mit Wine hat man sowieso viel bessere Kompatibilität.
Ja, aber dafür eine tausendfach beschissenere Performance. Aber man kann ja auch wissen, dass Azure der Rechenzentrumsbetreiber für OpenAI ist.
Ach, wirklich?
Ja.
Ja, beziehungsweise ist da ja Microsoft auch ein Investor, von daher.
Also ich sehe, wir hatten heute die Google-Hälfte der News und die Microsoft-Hälfte der News.
Ja, es scheint so. Ja, genau. Und wir hatten ja auch noch gar keine richtigen KI-News heute.
KI.
Von daher wollte ich kurz über OpenAI lästern, beziehungsweise eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen, was da eigentlich der Versuch war. Also für Menschen, die es nicht mitgekriegt haben, es gibt dieses OpenAI und das macht diese ChatGPT und so andere Dinge und whatever, AlphaFold und AlphaGo und...
Nee, das war von Google.
DALL-E machen die auch.
Nee.
Die Alpha-Sachen waren von Google, beziehungsweise den ihrem Moonshot-Ableger.
Whatever.
DALL-E war von denen, die ganze GPT-Reihe ist von denen.
Die sind auf alle Fälle von OpenAI, okay. Genau, und da gab es ja letzte oder vorletzte Woche oder so, gab es ja einen Zwischenfall, wo das Board plötzlich den CEO entlassen hat.
Und dann hat der CEO das Board entlassen.
Nicht so ganz.
Ja, das ist eine unzutreffende Verkürzung, ja.
Das ist eine ordentliche Shitshow.
Ich fand das faszinierend, wie, das war ja das letzte Logbuch Netzpolitik, die Folge 476, wo sie darüber gesprochen hatten. Und die war am Dienstag aufgezeichnet. Ich habe sie erst am Mittwoch gehört und es war bereits alles nicht mehr aktuell, was in dieser Folge gesagt wurde, einen Tag später. Das war total faszinierend.
Ja, genau. Und dann hat ja sozusagen, wollten ja großzügig Leute zu Microsoft wechseln, beziehungsweise der CEO hatte da auch ein Angebot. Und ich hätte das ja tatsächlich, da gibt es ja irgendwie das bisschen das Problem, dass OpenAI eigentlich eine öffentliche Stiftung ist oder sowas ähnliches. Ja. Also auf alle Fälle irgendwie so nicht kommerziell. Ich hätte das ja einen witzigen Move von Microsoft gewesen, um einfach aus diesem Konstrukt rauszukommen und sozusagen OpenAI sterben zu lassen und die dann als eigene Abteilung wieder aufleben zu lassen. Ja. Aber jetzt wurde es ja irgendwie doch wieder rückabgewickelt. Also aber so genau weiß ich auch nicht.
War es nicht so, dass Microsoft jetzt auch Leute im Board hat von der Stiftung?
Beziehungsweise es gibt ja, glaube ich, bisher nur ein neues Übergangsboard, was ein neues Board auswählen soll. Also von daher, wir wissen, glaube ich, noch nicht, wie das neue Board wirklich aussieht.
Also man muss wissen, dass Microsoft der Hauptinvestor von OpenAI ist und was die eigentlich reinwerfen, ist kein Geld, sondern die ganze Infrastruktur, weil du brauchst halt für die Berechnung von so einem GPT-Model ordentliche Rechenzentren. Und Microsoft hat ja mit seiner Azure Cloud da Größenordnung von Ressourcen kostenlos für OpenAI zur Verfügung. Und daher sind die so, ich glaube, vom Investment her ungefähr 40% oder sowas drin. Also da sieht man auch, welche Ressourcen dort dafür dieses ganze AI-Zeug verbrannt werden.
Ja, wobei, glaube ich, auch nicht so ganz klar war sozusagen, wie viel von der bereitgestellten theoretischen Rechenleistung denn schon genutzt wurde.
Man muss ja auch sich vor Augen führen, es ist ja nicht nur das Training von dem GPT, sondern durch diese riesigen Nutzerzahlen natürlich auch die reine Verwendung. Also dann dieses trainierte Modell dann einzusetzen, ist mit einem wahnwitzigen Energie- und Ressourcenaufwand verbunden, sodass diese 20 € Monat Abo, was man für GPT-4 bezahlen kann, wenn man das wirklich aktiv nutzt, dann kostet das die trotzdem extra noch. Dadurch, dass es einfach so wahnwitzig viele Ressourcen verbraucht. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, vor dem, ja, glaube ich, die meisten KI-Unternehmen in irgendeiner Form stehen, ob man das jetzt irgendwie auch tatsächlich profitabel bekommen kann, wenn die Kunden das halt auch tatsächlich wirklich stark einsetzen. Und ich sehe das ja auch im Industrieumfeld, dass jetzt quasi jeder losrennt und irgendwo noch KI reinstecken möchte. Egal, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht, weil jetzt quasi KI diesen selben Moment hat wie vor 4 Jahren Blockchain, dass einfach jeder Förderantrag genehmigt wird, wo KI draufsteht oder insbesondere halt GPT, also LLMs, die Large Language Models, die großen Sprachmodelle. Alles, was damit irgendwie was macht, ist jetzt irgendwie der neue hippe Scheiß und ist beim Management immer gerne gesehen. Und alle, die noch sagen, nee, das Gleiche kann ich aber mit einem ganz normalen Programm viel besser machen, die sind dann natürlich hinten angestellt, weil sie nicht dem Trend der Zeit folgen mögen. Das Einzige, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass diese Trends meistens vorbeigehen.
Naja, man sollte hier das aber nie ganz so wegwischen wie mit den Blockchain, weil das AI Zeug doch schon seine Vorteile hat.
Und ja, nee, es hat tatsächlich offensichtliche Anwendungsfälle, die auch für Firmen und sowas interessant sind. Bei Blockchain hatte ich ja immer zu großen Teilen auch kritisiert, dass es eine Sache ist, die halt für einen normalen Geschäftsverkehr hier überhaupt nicht relevant ist, eine dezentrale Datenstruktur ohne Vertrauenszentrale zu haben, da die meisten Firmen auf Basis von Verträgen agieren und damit ein Vertrauen impliziert ist, was du im Zweifelsfall durch die staatliche Rechtsprechung und sowas halt garantieren kannst und hast gar nicht diesen Anwendungsfall dafür, sodass Blockchain halt nur Window-Dressing war, also nur die Dekoration, um eben modern zu erscheinen, ohne dass das einen tatsächlich einen technischen Vorteil bringt. Und das ist durchaus richtig, dass das bei KI anders ist und ich werde jetzt hier nicht wieder in die komplette Diskussion einsteigen, die wir teilweise im Vorgespräch schon hatten, welche Berufe jetzt besonders betroffen sind von KI und welche nicht und wo sich das durchsetzen wird, aber es ist auf jeden Fall eine andere Sache. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Hype-Cycle sehr stark und sehr schnell überkochen.
Ja. Naja, also wenn du dir überlegst, dass OpenAI gerade mit 86 Milliarden Euro bewertet ist und irgendwie Geld verbrennt, dann ist das schon krass. Also das ist genau der Punkt, warum du jetzt halt überall die Leute mit Geld, mit Dollarzeichen in den Augen rumrennen siehst, weil die halt den nächsten großen Trend sehen. Und ich glaube, man kann das schon so verstehen wie zur 2000-Wende, als das Internet auf einmal aufpoppte und die normalen Leute anfingen, das zu benutzen. Ich meine, LLMs und sowas, das gibt's ja, ist ja auch nichts Nagelneues. Das gibt's ja auch schon länger. Also ich habe hier so ein T-Shirt, da steht dran, in Machine Learning we trust. Und das T-Shirt ist, glaube ich, 7 Jahre alt. Also das ist jetzt nichts Neues.
Ja gut, die Grundgleichungen für das Machine Learning sind aus den frühen 50ern, also von daher.
Diese Hype, die wir jetzt haben, ist ja auch nicht im allgemeinen KI, die ist ja wirklich spezifisch GPT, also die LLMs.
Also man muss schon sagen, gerade das DALI, ich nutze das gerne mal.
Ja, wobei aber tatsächlich mein Feedback der letzten Monate dazu wäre, dass man damit eigentlich gelöste Probleme kann man dadurch automatisieren, aber nicht wirklich kreativ ganz neue Dinge schaffen. Aber also ich würde die Kreativanwendung tatsächlich ein bisschen in Frage stellen.
Gerade bei DALI und sowas. Also ich sehe das ja selber, wenn man so einen Vortrag halten soll. Bis jetzt war das immer ein Getue mit den Bildern, weil du hast halt Lizenzen und durch DALI hast du halt doch schöne Möglichkeiten, auch mal vernünftige Slides zu bauen, wo schöne Worte drin sind, schöne Bilder drin sind und sowas, wo du dann diesen ganzen rechtlichen Scheiß nicht mehr wirklich hast.
Schöne, okay, keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich mir mal ein Beispiel zeigen, wo du das wirklich in Slides sinnvoll einsetzen wirst. Aber ja, das ist jetzt hier im Podcast schwierig. Von daher.
Als Beispiel, also ich habe jetzt gerade mit einem Großen einen Vortrag für die Schule vorbereitet und da haben wir halt mal so einen Shintok-Tempel in die Alpen reingebaut. Und das ist halt sowas, was du mal nicht mehr mit Photoshop machst. Und bei DALI waren das halt bloß 5 Sätze.
Ja, wobei, also bei einem würde ich jetzt tatsächlich keine großen Probleme sehen, irgendein Foto zu nehmen und es einfach korrekt zu zitieren und dann, pff. Aber na gut. Wir haben ja jetzt schon relativ lange für die News gebraucht, von daher würden wir eine kleine Musik machen und dann geht auch schon das Thema los. Genau, wir hören Trains von The Willing. Bis gleich.
Bis gleich.
Nachdem wir in der letzten Sendung Hackers kleine Hardwarehelfer hatten, stellt sich die Frage, habt ihr schon erraten, was das Thema für heute ist?
Ich glaube, ich habe es schon gespoilt vorhin.
Wir haben das auch letzte Folge schon verraten.
Also aufmerksame Hörer werden mitbekommen, dass zu Hardware natürlich auch Software gehört. Es bringt uns nichts mehr, hier ein ThinkPad oder einen anderen Allzweckrechner haben, wenn dann keine Software drauf läuft. Das war so, glaube ich, die erste Erkenntnis, die Konrad Zuse und dergleichen damals dann hatten, dass es eben auf die Software ankommt. Deswegen soll es darum heute gehen, ja, so eine Auswahl von verschiedener Software, die einem den Hackeralltag oder den Alltag des IT-Enthusiasten ein bisschen angenehmer gestalten oder Arbeitsabläufe ermöglichen und so weiter. Und diese erste Sache, die oben auf der Liste ist, da hatten wir auch schon mal eine ganze Sendung zu gemacht, nämlich Versionsverwaltung. Im Juli 2021 hatten wir Timeless hier, um darüber zu reden, wie Git funktioniert. Und Versionsverwaltung ist so eine Sache, die sollten mehr Leute verwenden. Genau aus diesen Gründen, was wir auch schon vorhin besprochen hatten, mit nicht, dass die alte Version dann doch nochmal irgendwann gebraucht wird von irgendeinem Dokument, was man bearbeitet. Da möchte man da wieder zurückkommen können und möglichst sollten diese ganzen alten Kopien noch da sein. Das ist, was eine Versionsverwaltung macht. Es gibt ja diese alten Witze von wegen, dass man dann halt ein Dokument auf dem Platte hat, sowas wie Diplomarbeit final jetzt wirklich V3 Punkt, jetzt aber nochmal und mit finaler Korrektur, Punkt, docx. Das ist keine ordentliche Versionsverwaltung, das ist nur eine Ad-Hoc-Methode. Eine ordentliche Versionsverwaltung würde heißen, dass man so etwas wie Git verwendet und da dann an bestimmten Punkten Abbilder erstellt, sodass man zu diesen späteren Abbildern zurückgehen kann, dass man so etwas wie eine Entwicklung nachvollziehen kann und dass man ja sehen kann, wie sich Dinge entwickelt haben, vielleicht auch, wer bestimmte Änderungen gemacht hat. Das ist ja auch im Softwareumfeld besonders interessant, eventuell, wenn mehrere Leute an einer Software arbeiten, zu sehen, wer hat denn jetzt hier diese komische Änderung gemacht, die uns jetzt hier Probleme macht heute. Können wir den nochmal ausfragen, was da nicht die Intention war, wenn das nicht reingeschrieben hat in die Commit-Nachricht und so weiter und so fort.
Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber mit docx sollte es ja vielleicht sogar theoretisch gehen, das Git zu versionieren. Aber
also ich meine, in Git-Versionen kannst du auf jeden Fall, ob du Diffs sehen kannst.
Ne? Die Frage ist, es ist ja eigentlich ein gzip-komprimiertes XML. Ja. Naja, okay, das muss die Zukunftspenta-Ratio nochmal eruieren.
Also das kann es auf jeden Fall nicht ab Haus. Man kann natürlich jetzt das Argument aufmachen, dass Word und sowas ja natürlich selber so eine Versionsverwaltung enthält. Wenn man diese Funktion verwendet, kann man ja auch in entsprechenden Dokumenten, und ich glaube, bei LibreOffice wird das auch der Fall sein, nachverfolgen, welche Änderungen gemacht wurden, und dann wird eine Versionsverwaltung in der Datei selber aufgemacht. Aber dann hat man natürlich wieder das Problem, dass man die Datei irgendwie verteilen muss. Wie gesagt, das versucht einen dann Microsoft natürlich dadurch schmackhaft zu machen, dass die Dokumente im SharePoint rumliegen die ganze Zeit, also im Cloud-Speicher. Aber wir möchten natürlich souverän über unsere eigenen Daten bestimmen können. Deswegen bin ich auch ein lieber und häufiger Nutzer von Git und versuche auch möglichst alle meine Dateien in Textformaten zu halten, damit eben die Vorzüge von Git auch zu verwenden sind.
Na, da kann man ja noch viel weiter gehen. Also es gibt eine kleine Distribution, die stellt so ein Kiosksystem zur Verfügung, die heißt WebConverter oder kurz WebC. Die bauen ein Linux, was einfach aus dem Git gebootet wird. Also jedes Mal, wenn dein Linux neu startet, ist sozusagen dort die aktuellste Version da. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Dadurch, dass die so ein ganz relativ kleines Linux haben, wo die bloß einen Browser zur Verfügung stellen im Prinzip, kann man sowas schon mal machen. Git in der Form ist halt ein schönes Tool.
Webconverter, ja. Also wie konvergieren.
Genau.
Als nächstes haben wir was wir auch diese Sendung schon hatten, nämlich Backups.
Kein Backup, kein Mitleid.
Dazu könnt ihr auch nochmal das Penta-Radio aus dem Juli 2020 hören.
Ich halte Backup ja für vollkommen überbewertet, denn meine Erfahrungen wollen die Kunden niemals ein Backup haben, die wollen nur Restore.
Ach so.
Also wir können auch einfach was bauen, was nur Restore macht. Dann kann man sich diesen lästigen Backup schützen. Bei mir geht
das auch ganz anders. Meine Kunden, die wollen gar nicht erst so weit kommen, dass man Backup braucht.
Genau, können wir nicht einfach Technik erfinden, die nicht kaputt geht.
Genau.
Das kann doch nicht so schwer sein.
Genau, und da gibt es natürlich auch beliebte Tools, um das Backup umzusetzen, oder?
Ja, also hier in der Liste, und ich habe ja auch mal rsync hochgezogen, was dann weiter unten nochmal erwähnt wurde. Also das war zweimal erwähnt worden in unserer Themenfindung. Rsync an sich ist halt ein Tool, womit man Dateien und Ordnerstrukturen replizieren kann auf eine andere Stelle, zum Beispiel über SSH verbunden mit einem anderen PC oder einfach auch lokal, wenn man zum Beispiel sagt, man steckt eine externe Festplatte an und möchte da jetzt ein Dateisystem-Abbild drüber schieben, also ein Abbild der Inhalte des Dateisystems, nicht vom Dateisystem selber, das ist nochmal eine andere Sache. Dann ist Rsync eine Möglichkeit, das zu machen. Da muss man gucken, dass man die ganzen richtigen Schalter setzt, damit auch die ganzen Attribute alle mitkommen. Je nachdem, was man so haben will. Also ich mache immer Rsync-VAU. Das macht so die wesentlichen Sachen, die man haben will. Aber man kann sich dann wieder damit auseinandersetzen. Das ist eins von diesen Unix-Tools, die auch 20.000 verschiedene Schalter haben. Genau, jedenfalls damit kann man ganze Ordnerstrukturen replizieren zu einer anderen Stelle hin, auch über SSH oder von SSH kommt oder solche Sachen. Und das macht eine relativ effiziente Übertragung von beiden Seiten. Also gerade wenn es durch Netzwerken durchgeht, möchte man natürlich vermeiden, dass man dieselben Daten nochmal durchschickt. Wenn man also irgendwie einen Ordner vielleicht hat, wo Terabyte an Daten drin liegen, möchte man natürlich nur die paar Dateien irgendwie übertragen, die sich jetzt tatsächlich geändert haben. Und vielleicht, wenn man große Dateien hat, in denen sich ein bisschen was in der Mitte geändert hat, also so etwas wie ein anderes Dateisystemabbild von einer virtuellen Maschine oder so etwas, möchte man auch nur die Teile davon übertragen. Auch das kriegt Rsync hin. Da haben sich die entsprechenden Entwickler einige witzige Algorithmen ausgedacht dafür, namentlich Rolling Checksums. Das soll jetzt hier nicht das Thema sein, aber das vielleicht, wer sich dafür interessiert, als Suchmaschinenstichwort der Wahl oder für euer LLM zum Nachfragen, was denn das ist. Genau, andere Tools hier aus der Ecke sind Restic. Ich glaube, Restic ist auch nur ein Replikationstool, ne? Also auch dieselbe Sache, oder? Oder ist das schon mit Backup und Versionierung und so weiter? Wer weiß das?
Schwierig.
Kann sein, dass Honky das reingeschrieben hat, sodass das...
Also, da müsste man noch ganz paar mit reinschreiben in dem Bereich. Also ich finde ja Duplicity fast noch schöner als Restic, weil Duplicity hat halt diese Versionsverwaltung. Und die nehmen halt dann auch noch jede Version auch noch inkrementell. Und dann kannst du, also vielleicht sollten wir das noch mit reinschreiben, Duplicity, das ist halt so oft RSync basierend und verschlüsselt auch kleiner mit und sowas. Also auch ein schickes Tool.
Ja, ich habe hier in die Liste reingetan Borg. Borg Backup ist das, was ich verwende. Ich hatte auch mal auf einer Gulasch-Programmiernacht mit dem Maintainer gesprochen, ein bisschen geplauscht, als ich das gerade erst frisch damit angefangen hatte, das zu verwenden und dann noch so ein paar Tipps brauchte. Mittlerweile ist das alles aufgesetzt und was mir bei Borg ganz gut gefällt, das hat halt auch Versionierung und sowas, das hat auch Verschlüsselung drin von dem Backup, was es erstellt und es hat auch ein Verhalten, dass man es laufen lassen kann auf dem Server, wo die Backups hingeschickt werden in seinem Append-Only-Mode, also dass die Quelle, wo die Daten herkommen, die gebackupt werden sollen, wo ein neues Update hingeschickt wird, kann nur neue Daten hinschicken und nicht alte Sachen wegnehmen. Also halt zum Beispiel sagen, wie hier diesen alten Snapshot, der kann weg, dieses alte Abbild brauchen wir nicht mehr. Das kann dann in diesem Sendevorgang nicht gemacht werden. Und das ist natürlich das, was man haben will, dass es alles genau in eine Richtung geht. Denn wenn auf der einen Seite die Quelle vom Verschlüsselungstrojaner betroffen ist oder man ja aus irgendwelchen anderen Gründen da eine Hintertür aufgegangen ist und das infiziert wurde, soll natürlich dieser Rechner nicht die Möglichkeit haben, diese Infektion weiter zu verbreiten und auch die alten Kopien auf dem Backup-Server zu zerstören, sondern es werden dann halt nur neue, kaputte Kopien geschrieben, die man dann halt überspringen kann, wenn man weiß, dass das das Problem ist.
Okay, macht man das aber nicht eigentlich dann, also bei R, wenn man das mit R-Sync sicher machen will, macht man das, glaube ich, so, dass der Rechner, wo es hinkommt, dann die Kopie anlegt und deswegen der infizierte Rechner darauf dann keinen Einfluss nehmen kann.
Ja, aber dann kann er trotzdem die Dateien im falschen Zustand rüberziehen, wenn man zum Beispiel einen Verschlüsselungstrojaner hat.
Achso, ja, wenn der automatisch das, ja, aber du kannst nicht, er kann halt nicht, der Trojaner kann dann halt nicht dem R-Sync mitgeben, dass es die alten löschen soll.
Ja, also du könntest halt die Option weglassen, die halt Löschungen auch repliziert, ja. Aber überschreiben würde auf jeden Fall gehen.
Ja.
Also ja, auch wiederum da, man sollte eine saubere Analyse machen, welche Schutzziele man erreichen will, wie das eigentlich immer bei IT-Systemen der Fall ist und dann dementsprechend die Lösung evaluieren, die man einsetzen möchte.
Na, ich würde nochmal gerne einspringen. Und zwar reden wir jetzt gerade über R-Sync, Restic, Duplicity, Borg, alles Tools, die cool sind, aber die kein normaler Mensch benutzen kann. Und die auch nie relevant sind für normale Menschen. Also die Hörer da draußen, die werden meistens ein Windows haben, die werden ein macOS haben, aber eben kein Linux, wo es diese vier Tools gibt. Klar, man kann die mit diversesten Methoden auch unter Windows nutzen und auch unter macOS. Aber ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Tools reingeschrieben, die auch für normale Leute relevant sind. Ich habe jetzt leider angefangen mit dem Tool, was auch wieder ein bisschen komplizierter ist, das heißt RoboCopy, das gibt es seit 96 bei Windows NT 4. Das ist einfach im Prinzip ein besseres R-Sync nachgebaut. Das macht halt das, was R-Sync unter Linux macht, macht das unter Windows. Also das ist eingebaut, das ist dabei, das kann man benutzen, muss man sich mit auseinandersetzen. Für die relevanten Sachen wie Telefone backuppen, also ich empfehle das Seedwall. Da habe ich halt die Möglichkeit, mein Backup irgendwo hin zu kopieren. Man muss fairerweise aber auch die Google Cloud und auch die iCloud nennen, weil das im Zweifelsfall eine Backup-Option ist. Die meisten Leute kommen halt zu mir und haben ihr Passwort vergessen oder Telefon ist runtergeflogen, bumm, alle Daten weg. Und das sind dann meistens ärgerliche Daten.
Bevor du weiterredest, mal kurzer Einwurf. Unser Telefon hat gerade rot geblinkt. Wir wissen nicht, ob das jetzt quasi ein stummes Klingeln war. Wenn jemand da draußen versucht hat, uns anzurufen, probiert es mal nochmal. Wenn es nochmal blinkt, dann gehen wir ran und dann gucken wir, was passiert.
Wobei ich dann immer noch rausfinden muss, wie ich das hier wirklich als Audioquelle für dieses Dings da auswähle.
Ist da nicht irgendwas mit Telefon beschriftet?
Ja, aber das ist da oben. Oh, das ist nichts, was ich auswählen kann. Na, geh doch mal ran.
Guten Tag.
Ja, im Prinzip schon, aber ich glaube, du kommst gerade nicht durch die Leitung.
Dann halt einfach das Mikrofon dran.
Ja.
Ja, genau, ich halte einfach mal mein Mikrofon ran. Moment, du bist jetzt live.
Guten Tag, hier ist der Honky. Ich wollte mal fragen, wenn ihr gerade über Backup-Lösungen redet und über Lösungen, die man bei Windows benutzen kann, was haltet denn ihr von Nextcloud als Backup-Lösung? Ist das was man benutzen kann?
Naja, Achtung. Das habe ich ja schon angesprochen mit Seedvault, weil Seedvault halt in die Nextcloud rein sichert.
Ich kann nicht sagen, ich höre nicht, was ihr sagt, aber ich lasse euch einfach mal reden und Ihr seid die tollste Radiosendung der Welt. Schönen Abend euch.
Tschüssi.
Ciao. Ja, bis zur nächsten Sendung finden wir auch raus, wie wir das Telefon vernünftig einbinden.
Niemals. Das ist der Charme von Penta-Radio, dass nicht alles ganz funktioniert.
Also wie gesagt, natürlich, wenn man iCloud und Google Cloud sagt, muss man auch Nextcloud sagen oder OnCloud oder Sync-Tool oder sowas. Also sieht wohl, ist egal, welche Cloud du benutzt. Das heißt, diese ganzen Telefone und Tablets kann man mit den angesprochenen Tools auch datensichern. Da haben wir jetzt eigentlich alles durch.
Macht mal weiter. Ich werde mal gleich das Bild raustuten, wie wir gerade unser Technik-Setup hatten für die Live-Schalte.
Ja. Sehr gut. Genau, dann hätten wir jetzt Unix-Tools und damit die Unix-Philosophie steht hier und GNU-Core-Utilities. Es ist schlecht, da steht nämlich als Quelle hier wieder dieser komische Podcast, der hier die ganze Zeit Werbung machen will.
Jetzt ist der Podcast-Inhaber gerade nicht
verfügbar. Ja, der Podcast-Inhaber ist nicht verfügbar. Moment, das ist schade.
Core Utils an sich ist natürlich schon relevant. Also ich hatte gerade versucht, das Konkurrenz dazu zu suchen, weil die haben das noch ein bisschen kleiner gekriegt. Und zwar nutzt OpenWrt BusyBox, genau. Und BusyBox ist halt Core Utils noch ein bisschen kleiner.
Naja, also kleiner in dem Sinne, es ist halt stark eingeschränkt im Funktionsumfang, weil es wirklich darum geht, das Ganze in möglichst wenig Bytes abzudecken, eben für solche Systeme mit begrenztem Speicherplatz oder auch zum Beispiel für kleine Container-Images wird es verwendet gerne, hat dementsprechend einen stark eingeschränkten Funktionsumfang. Wenn man sich diese GNU-Core-Utils anguckt, da hat man dann gerne mal 100 oder 200 Optionen irgendwo dran bei den zentralen Sachen, während das dann bei BusyBox eher so 10 oder 15 sind oder vielleicht dann noch weniger. Und es ist außerdem noch dadurch komprimiert, dass es alles in einem einzigen Programm, in einer einzigen Programmdatei drin ist, die dann, je nachdem, wie sie aufgerufen wird, dann halt sieht, welche Funktion sie denn jetzt gerade sein soll und das dann auswählt und dadurch kann man das Ganze ein bisschen kompakter machen. Ich sehe, Simon hat offenbar den Taste gefunden, mit dem er das nächste Mal das Telefon durchschalten kann.
Ja, anscheinend, ja.
Es sieht
stark so aus, als gäbe es hier eine Taste, wo einfach Telefon draufsteht.
Ja, das ist jetzt natürlich das Vorzeichen für besorgende Levels von Professionalisierung im Penta-Radio nach nur 16,5 Jahren.
Und vor allen Dingen gibt es das dann live ohne Test, also ohne Testrun.
Ja, haben wir doch gerade schon gemacht.
Also gehen wir mal weiter an der Liste. Wer hat RG reingeschrieben?
Ja, RG ist RipGrep. Das ist einer von diesen ganzen Grep-Klons. Grep ist ja eines von diesen Core-Utils, also ein Befehl, der ursprünglich mal aus so als Seitenwarze aus der Stammlinie von Vim rausgewachsen ist, also aus den VI-Editoren. Da gab es den Extended Mode, wo man, schon aus Ed damals, also aus dem ganz allerersten Texteditor, wo es dann die erste Implementation von regulären Ausdrücken gab. Und da konnte man dann quasi den Befehl G verwenden, um Zeilen zu selektieren, die an einen bestimmten regulären Ausdruck passen, also RE. Und dann kann man einen weiteren Befehl angeben, was man damit machen möchte, zum Beispiel P wie Print. Und dieses Ganze halt quasi Go to Regular Expression and Print ist dann, was grep ist, also halt ein Befehl, mit dem man eine Textdatei oder einen Textstrom nehmen kann und dann alle Zeilen rausgreifen kann, die auf einen solchen regulären Ausdruck passen, also auf ein Suchmuster. Und davon gab es dann diverse schnellere Implementierungen, die auch so ein bisschen komfortabler waren. Ich habe eine relativ lange Zeit ACK verwendet, ACK, was damit geworben hat, dass es so viel schneller zu tippen ist, weil es 25% weniger Buchstaben als grep hat. Dann gab es dann eine andere Implementierung, die hieß dann Silver Searcher, die ich selber nicht verwendet habe, aber die war AG als, weil quasi Silver ja quasi Silber das Symbol AG hat, was dann noch kürzer ist. Und jetzt sind wir bei RipGrep angekommen, also RG. Und das ist in Rust geschrieben. Rust ist hip und muss für alles verwendet werden. Das ist das Prärogativ. Und RipGrep ist tatsächlich ziemlich geil. Ist richtig super schnell und hat auch ein paar sinnvolle Standards. Zum Beispiel, wenn man das in ein Git-Repo loslässt, um gleich wieder zum Start zurückzukommen, dann werden automatisch auch alle Dateien dann wird quasi das gesamte Repo durchsucht, aber es werden automatisch alle Sachen ignoriert, die zu Git selber dazugehören, diese Verwaltungsdateien im .git-Ordner. Und es werden außerdem alle Sachen ignoriert, die auch Git ignoriert, was man da eben eingestellt hat jeweils. Das ist alles ganz convenient und macht Spaß.
Ja, das sind halt so Spezialtools. Ich sag mal, ich bleib da gerne bei den Core-Utils, weil die auf den ganzen unterschiedlichen Tool-Systemen, auf denen ich drauf rumhacke, überall da sind. Und wenn man jetzt seine Skripte ausrollt, die man überall laufen lassen muss, dann musst du mal erst noch irgendein abbauen, was dir dann das nachentzählt oder sowas. Ich würde bei den Core-Utils noch drei weitere Tools nennen. Ganz wichtig ist CAT, CAT. Genau, also Katzen mögen wir alle, deswegen Cat. Genau, also
eigentlich die Kurzform von Concatenate.
Genau. Falls man mal keinen Editor hat, man kann auch mit Cat Dateien beschreiben und sowas. Also habe ich zur Güte gemacht. Weiteres wichtiges Tool von CoreUtils würde ich Head und Tail, also sind die beiden, die ich noch nennen möchte, nennen, weil die das Leben extrem einfach machen.
Dann müssen wir aber noch Tag erwähnen, ne?
Ja, wenn wir schon Cut haben, dann auch Tuck. Das ist, was einfach, anstatt die Zeilen geradewegs rauszugeben, die Zeilen rückwärts ausgibt. Das, ich habe bis heute keinen Anwendungsfall gehabt, wo ich das dringend brauchte, aber es wird sicher irgendwann der eine Tag kommen,
doch, ich habe Tuck schon produktiv benutzt.
Sehr gut.
Genutzt. Kann ich in Tuck dann auch rückwärts die Datei reinschreiben?
Wahrscheinlich. Das habe ich noch nicht gemacht.
Also wenn du dein Problem vom Ende her denken möchtest, dann ist das eine gute Option.
Also, na gerade, ich habe ja, wo ich damals meine IT-Karriere angefangen habe, mit OpenWRT-Entwicklung angefangen und dort gab es halt keinen Editor und dort habe ich alles mit CatCut gemacht. Und wenn ich mir jetzt gerade so Tag dann überlege, boah, wie soll das funktionieren?
Genau. Nee, wir haben ja noch ein paar andere Sachen auf der Liste und da wir jetzt gerade deine Picks aus den Core-Utils gegeben hast, gebe ich mal meine Picks aus den More-Utils. Ist auch so eine Sache, die ich erst vor wenigen Jahren gefunden habe, so durch Zufall mehr oder minder, und bin dann so drauf eingesprungen und so begeistert davon gewesen. Die More-Utils beschreiben sich selber als die ganzen Sachen, die in den Core-Utils alle fehlen. Und da sind so ein paar Sachen, die ich herausgegriffen habe, die ich tatsächlich auch schon selber verwendet habe. Das eine ist Sponge, also der Schwamm, der Dinge aufsaugen kann. Und das ist für diesen ganz spezifischen einen Fall, man möchte irgendwie eine Datei verändern, aber danach das Ergebnis in dieselbe Datei reinschreiben. Und das Problem ist aber, auf der Unix-Shell, wenn man eine Datei zum Schreiben öffnet, dann passiert das halt sofort am Anfang, wenn die ganze Pipeline ausgeführt wird. Und dann ist die Datei leer, weil die halt geleert wird und dann wieder neu zum Befüllen hingelegt wird. Und das ist halt blöd. Deswegen, was Sponge stattdessen macht, ist, dass es halt im Prinzip auch am Ende der Pipeline steht, wo dann der ganze Textstrom am Ende reinkommt. Aber es saugt das erstmal auf wie ein Schwamm und dann ganz am Ende wird es dann in die Datei rausgeschrieben, nachdem die Datei auch vollständig durchgelesen wurde vom vorderen Teil der Pipeline. Das ist die Sache, die Sponge macht. Die zweite Sache hier auf der Liste ist TS, also Timestamp. Das ist auch so ein Programm, was man einfach in die Pipeline reinschreiben kann und das fügt einfach an jede Zeile vorne einen Timestamp an. Also wenn man zum Beispiel einen Prozess hat, der lange läuft und ab und zu mal so eine Logzeile schreibt und das enthält nicht schon selber einen Timestamp, kann man einfach einen Timestamp da vorne rankleben, damit dass man so einen dann sich das nachher angucken kann und so eine Vorstellung davon hat, wie lange das jetzt irgendwie gedauert hat, die einzelnen Schritte und solche Sachen. Und die dritte Sache, die ich am total bombastischen finde, die wirklich meinen Arbeitsalltag komplett verändert hat, so wie das immer in den iPhone-Kinos gesagt wird, es ändert schon wieder alles, ist VI-Dir. Also VI, wie gesagt, ist ja unser bekannter, beliebter Texteditor, der meistens in der Form von Vim auftritt, aber es ist jetzt auch nicht auf VI festgenagelt. Das ist ein Programm, dem gibt man einen Ordner, dann guckt es sich an, welche Dateien gibt es in dem Ordner, schreibt die alle in einer Datei mit Zahlen davor, also quasi so 1 und dann die erste Datei, 2 und die zweite Datei und so weiter. Dann ruft es diese Datei im eigenen Editor auf, also standardmäßig halt Vim oder VI oder sowas. Man kann es dann auch überschreiben mit den entsprechenden Umgebungsvariablen, wo man es geöffnet haben möchte. Dann kann man diese Datei bearbeiten und kann zum Beispiel sagen, man kann einfach die Namen von Dingen ändern. Man kann einfach Zeilen löschen, wenn der Datei nicht mehr haben will und so weiter und so fort. Wenn man dann fertig ist, macht man das, speichert man die Datei ab, macht den Editor zu und dann wendet VI dir einfach all diese Änderungen an. Also es guckt sich dann an, weiß dementsprechend, hier steht irgendwie eine Zeile irgendwie, Datei Nummer 2 soll jetzt folgenden Namen haben und dann sieht es halt, okay, das ist ein anderer Name als vorher, also machen wir mal so ein Rename. Datei Nummer 3 taucht gar nicht mehr auf, okay, die löschen wir jetzt halt und so weiter und so fort. Und das ist quasi, das hat für mich komplett diesen Use Case von Renaming und sowas abgelöst. Also natürlich für eine einzelne Datei umbenennen gibt es halt MV, das ist ja bekannt. Aber wenn ich so irgendwie eine Gruppe von Dateien ändern möchte, finde ich das so viel angenehmer, das in meinem einfachen Texteditor machen zu können und dann halt meine normalen Editierbefehle dafür einsetzen zu können, um irgendwie eine Massenbenennung zu machen. Und vor allem, ich kann mir das Ergebnis vorher angucken. Ich kann halt nicht so ein Rename einfach blind ausführen und dann sehen, hat es jetzt geklappt oder nicht. Wenn nicht, dann ja so ein Blödsinn, sondern ich kann halt vorher im Editor angucken, hat jetzt meine Bearbeitung gerade Sinn ergeben und dann irgendwann entscheide ich mich, jetzt ist es soweit, das wirklich zu machen. Das ist total bombastisch, das müssen alle Leute einsetzen, die irgendwas mit der Unix-Kommandozeile zu tun haben.
Zu Befehl.
Und die auf großen Systemen arbeiten, wo man Speicher hat und wo man Pakete nachinstallieren kann. Ich arbeite halt auch immer auf älteren Systemen und versuche, die wieder zum Leben zu erwecken. Und da hat man leider sowas wie nicht immer die Möglichkeit, Pakete nachzuinstallieren.
Also Mojotits ist jetzt auch nicht die neueste Sache. Also wenn du auch irgendwie ein Paketrepo von vor, ich weiß ja nicht, wie alt deine Systeme sind, aber ein Paketrepo von vor 5 Jahren wird es auch schon enthalten haben.
Ja, nee, ich gehe dann noch weiter zurück. Da können wir gerne mal eine Folge machen. Green IT, alte Systeme wieder zum Leben zu erwecken und was man daraus noch so alles machen kann.
So, beim nächsten Befehl sehe ich wieder, es geht wieder um die Apologeten des Nix.
Nee, BTOP ist, das ist halt hier, da hat jemand dazu geschrieben, wie man es in der Beta unter Nix laufen lassen kann. BTOP habe ich auch in der Archilux installiert aus den Quellen und das ist eine schönere Variante von TOP. TOP ist auch so ein Tool, was mal einmal gebaut wurde, so wie Grep und dann halt ganz viele Nachahmer gefunden hat. Also ich hatte jetzt gerade schon die ganze Genealogie von Grep-Klons aufgezählt. Bei TOP ist das auch so. TOP heißt einfach Table of Processes. Also es gibt einem die Liste der aktuell laufenden Prozesse aus und auch so, dass es aktiv sich immer updatet und immer zeigt, was jetzt gerade die meiste CPU-Last verbraucht. Also wer unter Windows den Task Manager kennt unter macOS gibt es ja auch dieses System-View oder sowas. So etwas halt für die Kommandozeile. Und das ist, was TOP macht. Und dann gab es halt alle möglichen Neuimplementationen, die dann alle ein bisschen schicker sind. Und in Vorbereitung dieser Sendung wurde ich auf BTOP hingewiesen. Und das sieht alles nochmal so ein bisschen schicker aus. Also das hat zum Beispiel richtiggehend Verläufe hier. Also das verwendet hier die Unterstützung von modernen Terminals für 16 Millionen Farben und sowas, dass man auch richtige Farbverläufe rendern kann in den Balken und solche Sachen. Und selbst die Listen irgendwie dann so ein bisschen so eine Schattierung haben, je nachdem, dass es quasi um den Cursor herum aufleuchtet.
Also ich muss dazu sagen, das hat mich mal wieder ein bisschen geflasht. Das war seit langem mal wieder so der Temux-Effekt. Also wer vom Screen kommt und dann mal Temux benutzt, dieses Gefühl hatte ich, als ich von Hardtop kam und mir BTOP angeguckt habe.
Okay. Also 2 Testimonials hier an der Stelle.
Ich sehe schon. Ich stecke noch auf Hardtop. Verdammt. Ja.
Genau, wie gesagt, ich würde mal sagen, hier diese Punkte, die wir hier unten haben, die würde ich einfach mal die ganzen Gruppen bitten, das nächste Mal reinziehen, weil wir haben ja sowieso noch das Thema Paperless NGX, was wir jetzt dieses Mal nicht machen werden, weil diesmal Honky nicht dabei ist. Und das möchte ich ihm nicht wegnehmen, dass er begeistert seine Erfolgsstory erzählen kann. Das machen wir dann vielleicht im Dezember. Honky, ich weiß, du hörst zu. melde dich mal wieder auf Signal. Ich habe dir schon Vorschläge für einen Aufzeichnungstermin geschickt. Oder ruf einfach an, wir sind ja im Studio.
Wir wissen jetzt auch, wie es geht. Vielleicht.
Sehr gut. Ich habe hier noch so einen Punkt zusammengefasst, und zwar API-Analyse. Ich bin ja im Backend unterwegs als Entwickler, ne? Also Backend im Sinne von, heutzutage ist ja alles, was man irgendwie baut, zu großen Teilen einfach eine Webseite, ne? Die man irgendwie aufruft als Nutzer, weil da muss man dem Nutzer keinen Code auf den Rechner installieren. Und das macht sich alles sehr viel angenehmer. Und deswegen ist das alles diese Serverentwicklung, wo dann auf dem Server ein Backend läuft, und beim Kunden dann so ein Frontend. Also der macht eine Webseite auf und da ist dann auch nochmal Code drin, also irgendwie JavaScript oder sowas. Und ich bin da auf dieser Backend-Seite halt unterwegs. Und wenn man auf solchen Serverentwicklungen auf dem Backend macht, dann hat man sehr oft zu tun mit Programmierschnittstellen, mit sogenannten APIs, zwischen diesen verschiedenen Komponenten, die miteinander meistens heutzutage JSON über HTTP reden. Also HTTP, klar, das Protokoll, was Webbrowser sprechen. Das ist auch der Grund, warum es überall verwendet wird, weil das halt dann sofort die Integration in dieses Frontend im Webbrowser ermöglicht, in der Webseite. Und JSON dann eben ein Format, was von JavaScript abgeleitet ist, quasi einfach grundsätzlich mal gestartet, einfach als die Syntax, die JavaScript sowieso verwendet, um Datenstrukturen zu deklarieren und das dann halt als Datenübertragungsformat spezifiziert. Das ist so der Standard, was fast alle APIs heutzutage in irgendeiner Form machen, die nicht schon auf Standards basieren, die vor dieser JSON-Dominanz gekommen sind oder die nicht wirklich spezifische Anforderungen an Performance und sowas haben oder an großen Datendurchsätzen und sowas. Aber die meisten machen JSON, weil das kann man auch als Mensch sich einfach angucken und verstehen und dann Standard-Tools einsetzen, um das zu analysieren. Eins von diesen Tools ist hier JQ. JQ heißt JSON-Query. Und das ist im Prinzip ja so ein bisschen vergleichbar mit, und von den Core-Utils kennt man ja Zed, wo man auch so einen Textstream sich nehmen kann, so einen Textstrom und dann zeilenweise Bearbeitungsbefehle machen kann, um diesen Textstrom zu bearbeiten oder wie es ja auch zum Beispiel mit Org gemacht wird, dass man halt so einen Textstrom mit so einer einfachen Bearbeitungsprogrammiersprache manipulieren kann. Und das macht JQ, aber spezifisch mit einer Bearbeitungssprache für solche strukturierten JSON-Objekte. Das heißt, man kann dann da zum Beispiel sagen, irgendwie von jedem der folgenden JSON-Objekte, die jetzt hier durchkommen, möchte ich nur das Attribut Name haben und dann möchte ich da selektieren alle Attribute, die, wo ich sehe, wir haben jetzt hier, ich sehe neue Leuchten aufleuchten.
Und okay, aber interessant. Wenn ich auf den Telefonknopf drücke, höre ich den kommt nichts mehr aus dem Hörer, aber wir hören ihn auch nicht auf der Spur, oder? Hallo?
Hätte es sein können, dass du den Hörer nicht abnehmen durftest dafür?
Hm. Ist der Honky jetzt wieder da hier? Ah ja, jetzt höre ich dich wieder im Hörer.
Okay,
wir haben es immer noch nicht ganz verstanden, wie es richtig funktioniert.
So. Ich wollte nur anmerken, dass Btop im Debian scheinbar nur ein Snap-Paket ist und kein Apt-Paket auf die erste Recherche hin. Und Nginx, Paperless NG ist wirklich toll.
Ja, das besprechen wir dann das nächste Mal. Okay.
Würde ich widersprechen. Ich habe auf aktuellen Bookworms mit Btop installiert.
Das könnt ihr das nächste Mal diskutieren. Whatever.
Genau, ich mache kurz meine Verkaufsrede für JQ weiter in den letzten 5 Minuten dieser Sendung. JQ ist einfach so das moderne Schweizer Taschenmesser für alle, die mit APIs irgendwie zu tun haben und die irgendwie automatisiert ansteuern. Also Curl, um irgendwie HTTP-Requests zu machen und dann das Ganze in JQ reinpipen, ist irgendwie ja die Hälfte der modernen Backend-Arbeit im Prinzip. quasi kaum ein Shell-Skript, was ich heutzutage schreibe für die Arbeit, kommt noch ohne JQ aus. Super Sache. Eine zweite Sache, die auch so für Analyse von JSON-Dokumenten ist, die ich hier noch mit kurz erwähnen möchte, ist Cron. Das ist nicht unbedingt, um damit großartig zu skripten, aber das ist gut zum sich angucken von JSONs. Wenn man so mit einem JSON konfrontiert wird, man hat vielleicht so ein Megabyte vor sich, muss erstmal wie so eine Vorstellung davon haben, was das eventuell sein könnte, dann kann man hier Cron verwenden. Das macht eine Umformatierung so, dass jedes einzelne Feld von dem JSON auf einer eigenen Zeile ist mit dem ganzen Pfad von dem Ding. Und das ist deswegen interessant, wenn man danach dann wieder sowas wie grep verwenden kann. Also zum Beispiel, ich habe ein riesiges JSON, was irgendwas mit Bibliotheksdaten ist. Und ich möchte jetzt einmal wissen, wo steht denn jetzt hier sowas wie ein Autor? Und dann kann ich halt sagen, okay, wahrscheinlich hat die Bibliothek irgendein Buch von Ken Follett oder sowas. Also mache ich einfach mal mein riesiges JSON, pipe gron, damit es in dieser zeilenweise Darstellung umgeformatiert wird und dann pipe grep Ken Follett. Und dann sehe ich dann halt, dass dann zum Beispiel da steht irgendwie JSON.inventory.entries 0. Punkt und Author ist gleich und dann kann ich sehen, okay, so ist die Struktur von dem Ding und dann kann ich dann anfangen, für mein tatsächliches Skript dann die JQ-Abfrage daraus zu bauen, auf Grundlage dieser Struktur, die ich dann daraus gesehen hatte. Das ist also gut zum Explorieren, so für die interaktive Verwendung ist es nicht unbedingt relevant für Scripting, aber ein guter Companion zu JQ dazu.
Also JQ muss man sagen, das ist auch so ein awesome Tool, also das ist geil, genau. Aber da muss man natürlich fairerweise auch die XML-Lib2 nennen, also XML-Lib2-Util heißen die, glaube ich, haben ähnliche Sachen, die haben einen XML-Linter und sowas dabei, also da kann man auch auf der Konsole XML so ein bisschen durchjagen, habe ich auch schon viel mitgemacht, also sowohl JQ als auch XML-Lint und XML-Utils. Das sind Tools, die dir extrem weiterhelfen.
Ich werde auch einfach mal pluggen. Es gibt dann von JQ noch so ein paar Abwandlungen, wo man andere Formate einlesen kann, sowas wie YQ für YAML und so weiter. Und ich glaube, XQ gibt es auch. Und ein Kollege von mir hat mal ein Tool geschrieben, was automatisch erkennt, was reingegeben wird oder wo man es auch deklarieren kann. Und dann kannst du sowohl JSON als auch YAML als auch XML und sowas lesen. Das werde ich mal hier verlinken. Das heißt NUQ, also N-U-Q, weil sein Git-Username mit N-U beginnt. Werden wir das hier mal gleich mal pluggen, da könnt ihr gerne ein paar Stars dort anlassen. Das ist noch viel zu unbestart, das Repo. Und ich denke, damit ist auch unsere Zeit wohl abgelaufen. Ne?
Ja, genau. Daher weisen wir noch kurz darauf hin, es gibt im Dezember den 37C3 und dafür gibt es morgen und am 2. Dezember die Tickets ohne, also die freien Tickets.
Genau, also und nicht zwar, frei im Sinne von kostenlos, sondern freier Verkauf.
Freier Verkauf, genau.
Schaut auf events.ccc.de.
Genau, also um genau zu sein, morgen 20 Uhr und am 2. Dezember um 15 Uhr. Seid pünktlich. Mit den Softwarehelfern geht es dann nochmal weiter, entweder nächstes Mal oder andermal, je nachdem, wie wir Lust haben, werdet ihr sehen. Und
wenn ihr noch Vorschläge habt, schickt uns einen Tut auf Mastodon oder eine Mail an pentaradio@c3d2.de.
Genau, damit verabschieden wir euch in die Nacht und zwar mit Pipe Choir Infinite Light. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.